Wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten.
So, herzlich willkommen, liebe Marina, liebe Claudia. Wir freuen uns sehr, heute mit euch einen Talk zu machen, und zwar den Moms Talk zum Weltfrühgeborenentag. Das ist ein ganz wichtiger Tag und wir wollen zusammen mit unserem Partner WaterWipes den Tag zum Anlass nehmen, über das Thema zu sprechen, den Betroffenen einfach auch Mut machen, dieses Thema wirklich mal ein bisschen anders zu beleuchten, Aufmerksamkeit zu geben und Frühgeborenen und ihren Eltern damit einfach zu unterstützen. Und es ist ein heikles Thema. Wir freuen uns sehr, heute mit der Frühchen-Zwillingsmama Marina zu sprechen. Ganz herzlich willkommen. Und mit der WaterWipes-Hebamme und auch Expertin Claudia Purzer. Claudia, wir haben dich ja schon in diversen Talks gehabt. Du bist ja bei uns gern gesehener Gast. Marina, herzlich willkommen. Wir haben Fragen vorbereitet. Saskia und ich sind auch beide Frühchen-Mamas. Also wir sitzen alle in einem Boot. Wir wissen, was es heißt. Und wir sind ganz erstaunt und ganz baff, dass du hier wirklich sitzt. Denn deine Kleinen sind erst 3 Monate jetzt?
3 Monate alt, ja.
3 Monate alt, genau. Und ich glaube, Saskia, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mit 3 Monaten wäre ich noch nicht mal ans Telefon gegangen. Also von daher großartig, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank. Und damit übergebe ich auch gleich an Saskia mit der ersten Frage.
Ja, super gern. Also ich freue mich sehr. Claudia, du bist ja auch die Hebamme von Marina. Das vielleicht sollten wir auch noch einmal sagen. Gewesen. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich die Betreuung beendet. Aber vielleicht erstmal allgemein, um ins Thema einzusteigen, erklärst du, Claudia, vielleicht nochmal, was Frühgeburt eigentlich heißt und vielleicht auch, wie es dazu kommen kann, so ein bisschen, ne?
Ja, also von Frühgeburt spricht man, wenn Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Also 40 Wochen ist man ja normalerweise schwanger im Durchschnitt und vor der 37. spricht man von Frühchen. Allerdings teilt sich das in 3 Kategorien auf, in Frühchen, mittlere quasi und mäßige Frühchen. Und die frühen Frühchen, das sind Kinder, die unter 1000 Gramm wiegen und vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren sind. Die haben natürlich andere Begleiterscheinungen, Probleme und auch Anpassungsstörungen häufig, wie ein Kind, das vielleicht in der 36. Woche geboren wurde. Es gibt einige Faktoren oder viele Faktoren, die dazu führen können, zur Frühgeburtlichkeit, dass Babys einfach früher auf die Welt kommen, wie die Natur das gedacht hatte. Es kann von der Mutter abhängen und vom Kind. Starkes Übergewicht, starkes Untergewicht, man verzeichnet eine Zahl von Zuwachs von Frühchen bei älteren Mamas, aber auch bei Frauen, die unter 20 Jahre sind und über 35 in dem Fall. Die Plazenta kann geschwächt sein, eine Plazenta-Insuffizienz kann vorliegen. Also Krankheiten, Infektionen können Frühgeburtlichkeit auslösen, Mehrlinge, also wenn man mehr wie ein Baby im Bauch hat, kann es zu Frühgeburt führen. Aber auch kindliche Faktoren können zu einer Frühgeburt führen, wie Chromosomenanomalien, Krankheiten vom Kind. Also da gibt es einen ganzen Haufen Gründe, warum ein Baby sich früher auf die Welt macht.
Jetzt wissen wir ja alle, also alle, die schwanger werden, wissen ja einfach auch, wie wichtig es ist, dass Babys möglichst lange im Bauch der Mama bleiben. Ja. Manchmal deutet sich ja so eine Frühgeburt auch an und das bringt ja auch ganz viel Ängste mit sich, Claudia, das wirst du ja auch erleben. Und wie findet man denn trotzdem so als Mutter eine Kraft und eine Zuversicht? Wie kann man das trotzdem erhalten? Hast du da Tipps, wie man damit am besten umgehen kann?
Ja, ich denke, wenn eine Frau, eine werdende Mutter die Diagnose bekommt, dass ihr Kind vielleicht früher auf die Welt kommt, man fällt erstmal in so eine Art Schockzustand. Ich denke, wenn ihr alle drei das auch mitgemacht habt, wisst ihr, man ist eigentlich erstmal sprachlos, fassungslos und wirklich in einer Schocksituation. Und dann ist es so, dass Frauen oder auch Paare, also natürlich die Partner auch, richtige Phasen der Trauer durchmachen in so einem Moment, wenn man weiß, mein Kind kommt früher auf die Welt oder, manche wissen es ja schon einige Wochen vorher, diese ungewisse Zeit des Bangens und Wartens und irgendwann kommt der Tag X oder andere Frauen trifft es wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitzschlag und es ist ein Blasensprung und das Baby kommt auf die Welt. Das ist einfach ein wahnsinniges Gefühlschaos. Die Frauen haben ambivalente Gefühle, also ganz gemischte Gefühle, aber eine große Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit und dann auch häufig Ängste, große Ängste und ein schlechtes Gewissen. Warum konnte ich mein Baby nicht austragen bis zum Termin? Was hätte ich anders machen können? Habe ich mich falsch verhalten? Und also das ist eine ganz breite Palette an Gefühlen. Das habe ich vorhin noch vergessen, auch häufig Frauen, die rauchen oder auch Alkohol vielleicht konsumieren, die im Suchtverhalten sind, gibt es auch, die dann auch nochmal natürlich ein schlechtes Gewissen dabei haben und sagen, oh Gott, ich habe das meinem Kind angetan, wie kann ich damit umgehen und so. Und auch, warum ich? Also Wut und all diese Gefühle muss man für sich als Frau in so einer Situation auch erstmal sortieren. Wenn dann noch Geschwisterkinder vielleicht da sind, die Versorgung zu Hause muss gewährleistet werden. Da hat man ja auch wieder Ängste, dass da alles läuft und gut läuft und das Geschwisterchen versorgt ist. Da aufzufangen ist, glaube ich, im ersten Moment wichtig, da zu sein, anzubieten, zuzuhören, den Familien, dem Paar auch so viel Information wie möglich zu geben, wenn sie es möchten, weil auch Wissen schafft wieder Sicherheit und sie nicht alleine zu lassen. Weil andere Menschen, die uns umgeben, sind oft so stumm und so fassungslos auch in so einem Moment und die ziehen sich dann oft eher zurück, wenn schlimme oder traurige Dinge im Leben passieren. Aber manchmal wäre man ganz froh vielleicht, dass man weiß, okay, das ist schwer für alle, so eine Situation, auch so eine Situation mit einer Familie zu ertragen oder zu tragen, also wenn es jetzt ganz frühe Früchten sind auch, einfach mal nur da zu sein, in Arm zu nehmen und Hilfe anzubieten und den Rücken frei zu halten. Ich glaube, das ist am Anfang mal das Wichtigste, was man tun kann.
Ja, und wahrscheinlich ja auch, dass man einfach merkt, man ist nicht allein. Ne? Also dieses darüber sprechen. Und das ist ja auch, was wir jetzt genau hier damit erreichen wollen, dass man sich eben nicht allein fühlt, sondern vielleicht so ein bisschen aufgefangen. Marina, jetzt wollten wir mal von dir ein bisschen hören, wie ist deine Geschichte so oder wie deine Geschichte war. War bei dir denn zum Beispiel das so, dass sich das angekündigt hat? Und ich glaube, geboren sind deine Kinder 33,6 letztendlich, die Zwillinge, ne?
Ja.
Und, hat sie sich angekündigt? Wie ging es dir denn damit dann in diesem Verlauf, wenn es so war? Und eigentlich auch erstmal, wie geht es dir eigentlich heute?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich daran teilnehmen darf und meine Geschichte erzählen kann. Meine Zwillingsjungs sind jetzt 3,5 Monate alt. Es hatte sich ab da circa 28. Woche abgezeichnet, dass sie nicht bis zum errechneten Termin drin bleiben werden. Es ist so, dass die Plazenta irgendwann nicht mehr gut gearbeitet hat und dadurch, durch die Untersuchungen hat sich dann gezeigt, es werden leider Frühchen. Wir haben dann aber versucht, es so weit wie möglich hinauszuzögern, weil man ja doch sagt, jeder Tag im Bauch ist ein Geschenk. Und tatsächlich haben wir es dann doch knapp 6 Wochen geschafft, noch hinauszuzögern, dass die Jungs drin geblieben sind. Also bei mir war es so, dass einfach die Plazenta nicht mehr so gearbeitet hat. Das heißt, ein Zwilling war mangelversorgt, war schmächtiger als sein Bruder und dadurch die ständige Überwachung auch.
Das heißt, du warst dann ja auch im Krankenhaus, ne? Sehr früh schon und hast dann stationär die Zeit verbracht.
Genau, also es war so, dass ich dann tatsächlich auch 4 Wochen vor der Entbindung im Krankenhaus war, alle 2 Tage spezielle Untersuchungen hatte, ob es den Jungs gut geht oder nicht, jeden Tag, 2-mal am Tag CTG noch zusätzlich, also eine ständige Überwachung, ob es den 2 auch gut geht. 4 Wochen vorher im Krankenhaus und irgendwann kam dann der Tag, dass man gesagt hat, Der Kleine ist außerhalb besser versorgt als im Bauch und deswegen wurde dann ein Kaiserschnitt angesetzt, weil er eine spontane Geburt auch selber wohl diesen Stress nicht selber geschafft hätte. Also sie wollten es ihm nicht zumuten und deswegen dann einen Kaiserschnitttermin.
Der war ja auch wahrscheinlich dann sehr klein, ne?
Genau, also er war für die 34. Woche, 33 plus 6 war er sehr zart, er hatte nur 1350 Gramm und sein Bruder hatte knapp 2 Kilo.
Ja, und sag mal, weil das ist jetzt so untergegangen, oder du hast jetzt von den Kindern erzählt, aber wie ging es dir denn damit? Also ich finde das nämlich interessant, bei mir war das auch, dass es sich angekündigt hat und dieses zu hören, dass es sich ankündigt, das ist ja auch nochmal was mit einem macht so. Also wie ging es dir denn dabei in der Zeit? Also in der Zeit, wo du wusstest, das wird jetzt vielleicht passieren, wie konntest du damit umgehen?
Also es ist eine psychische Belastung, auch wenn man von allen Ärzten hört, es ist die beste Entscheidung, wenn man sie nicht mehr drin behält. Aber psychisch will man als Mutter einfach, dass dieses Kind im Bauch bleibt. Man kämpft um jeden Tag, man versucht alles zu geben und es ist einfach auch ein psychischer Druck. Also, und sagen wir mal so, eine Krankenhausatmosphäre macht die Situation auch nicht leichter. Es war ein psychischer Druck. Im Nachhinein betrachtet macht es einen stärker, aber in dieser Situation habe ich mich allein gefühlt. Als, sagen wir mal, Versagerin. Man ist keine Versagerin, aber trotzdem hätte man sich die ganze Situation anders gewünscht.
Ja, und dann, also kommt ja bei dir noch hinzu, ne, du hattest dann ja ein Kind zu Hause, warst aber stationär und du konntest wahrscheinlich Corona-bedingt nicht besucht werden. Kommt das?
Genau, ich war leider, also das war Mitte Juni zu Corona-Zeiten im Krankenhaus und durfte meinen Sohn in der Zeit nicht sehen. Und das ist auch eine harte Zeit für mich gewesen, für ihn gewesen, wenn man dann nur telefoniert und eine dem Dreijährigen zu erklären, warum man jetzt im Krankenhaus ist, schwierig für ihn zu akzeptieren und für mich natürlich auch nicht einfach und es sind viele Tränen geflossen. Ja. Man macht sich in der Schwangerschaft Sorgen und danach hört es natürlich auch nicht auf, aber es war keine einfache Zeit, ja, definitiv.
Genau, weil das ist ja auch so, ne? Also das ist wahrscheinlich ja so gewesen, du hast dann Sorge schon vorher gehabt, hast dann noch die Sorge gehabt um deinen anderen Sohn, der sozusagen ja auf dich verzichtet, was der vielleicht ja auch nicht nur, du vermisst ihn ja nicht nur, sondern du machst dir wahrscheinlich ja auch ein bisschen dann um ihn Sorgen, ne? Dass er dann zu kurz kommt mit seinen 3 Jahren, glaube ich, war er, ne?
Genau.
Aber dann kommt ja die Frühgeburt und dann ist es ja auch noch nicht alles so ganz sorgenfrei gewesen, oder doch? Bei dir, also erzähl mal.
Und dann ging es erst richtig los mit den Sorgen. Also das war vorher, war das eigentlich so im Rückblick nichts, weil dann fing es erst an. Also man hat diesen Kaiserschnitt, die Babys sind auf einmal da und wurden eben auf die Intensivstation gebracht. Man sieht seine eigenen Kinder an Maschinen, kann sie nicht in den Arm nehmen. Das ist auch keine richtige schöne, also es ist keine schöne Situation, das wünscht sich keiner so, das wünscht man auch niemandem. Das ist eine psychische Belastung und da war es dann so, dass man im Krankenhaus durch ein psychologisches Team aufgefangen wurde, also es wurde jemand zur Seite gestellt, mit dem man dann auch sprechen konnte, die Ängste äußern oder auch einfach weinen. Diesen Druck, den man ja doch hat und diese Sorgen, was bringt die Zukunft, dass man da jemanden, einen Partner an seiner Seite hat.
Ja, das glaube ich.
Psychologische Unterstützung, darüber hatten wir ja auch im Vorgespräch viel gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, Saskia, total gefehlt hat. Die war gar nicht da. Und das wäre tatsächlich etwas gewesen, was mich unheimlich gut aufgefangen hätte. Weil genau wie Claudia es am Anfang erzählt hat, man hat Schuldgefühle. Also egal, ob man daran schuld war oder egal, ob man jetzt was getan hat oder nicht, die Schuldgefühle sind ja da. Du kannst ja nichts dafür, dass dein Körper so ist, wie er ist. Ich konnte nichts dafür, dass plötzlich ein Blasensprung passiert ist und zack, das Kind war da. Ne? Weiß bis heute keiner, warum. Aber das sind alles so Sachen, man hat ja trotzdem diese Schuld, weil man ja immer denkt, ja, aber es ist ja mein Körper, der versagt hat oder ich bin ja versagt oder habe ich vielleicht was falsch gemacht oder hätte ich nicht da doch das nicht gegessen oder da doch das so. Und ich finde das ganz toll, diese psychologische Geschichte, die Unterstützung. Ich glaube, das ist tatsächlich, hängt das immer sehr von Bundesland ab, oder Claudia? Das ist ja nicht überall so gegeben.
Also leider ist es so, das ist regional unterschiedlich geregelt. Und diese psychosozialen Dienste durch Psychologen, die einfach auf den Intensivstationen mitbegleiten und die Gespräche auch schon, wenn es jetzt nicht per Blasensprung sofort ein Baby kommt, sondern man eben noch ein bisschen Zeit hat, auch schon vorher Gespräche anbieten den Eltern. Das bringt unerhört viel einfach später auch und um mit der Situation irgendwie leichter umzugehen. Schwer ist es trotzdem für alle Eltern, für jede Mama, ganz klar. Aber die Möglichkeit zu haben, wirklich mit jemand Professionellen zu sprechen, das ist leider nicht überall gegeben. Ich hoffe, dass es so kommt, bald überall gleich eine gute Versorgung ist. In anderen Kliniken oder in anderen Bundesländern ist es manchmal auch so, dass man die Möglichkeit hat, mit einer Seelsorge zu sprechen. Das sind dann Theologen, die auch geschult sind, für so psychologische Gespräche oder psychologische Gespräche zu führen, auch egal, welche Konfession man hat. Die machen das auch gut und sehr liebevoll. Mhm. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, es geht unter, was die Mama gerade fühlt. Und das haben wir noch gar nicht so richtig, noch nicht angesprochen, wir haben noch Zeit, aber die Frau befindet sich im Wochenbett. Ja. Also eine sowieso schon extreme Ausnahmesituation für jede Frau, hormonell gesehen, aber auch der Körper verändert sich wieder. Und man braucht eigentlich da Gesprächsmöglichkeiten und vielleicht auch nicht nur die Familie, sondern auch jemand Neutralen wie einen Psychologen oder einen Theologen, der die Gespräche anbietet, wo man einfach ganz frei mal weinen kann, sich fallen lassen kann und mal ohne schlechtes Gewissen auch mal wütend sein kann oder so. Das ist natürlich, hält man sich da wahrscheinlich bei den eigenen Familien dann auch zurück mit seinen Gefühlen, weil man die ja auch irgendwie wieder schützen möchte, den eigenen Partner oder wie auch immer. Aber ja, ich finde auch, das gehört eigentlich bundesweit geregelt. Bin ich absolut dabei.
Ja, weil wenn wir jetzt gerade dabei sind bei dem Thema, es ist ja auch dieses Wochenbettthema, man hat dann vielleicht eine Hebamme, so wie Marina jetzt dich hatte für die Zeit, aber solange sie stationär in der Neonatologie ist, kannst du ja auch nicht ins Krankenhaus und sie betreuen. Und ich sehe immer, dass die Hebammen, also die machen ja halt so einen tollen Job wirklich, weil, also nicht nur, weil sie einfach Frauen bei der Geburt vorher nachher unterstützen, sondern ich finde, dass Hebammen halt, die schauen immer auf das Ganze. Die schauen halt nicht nur auf das Physische oder das Psychische, sondern beides. Und das ist eigentlich in dem Moment so wichtig, gerade weil man vielleicht zu der Hebamme ja auch schon eine emotionale Bindung aufbauen konnte oder sich einfach kennenlernen konnte vorab. Und es wäre so wichtig in dem Moment, dass man eigentlich sich dann als, also ja, oder eine Hebamme dann als Betreuung hat, weil ich, ich habe ja jetzt beruflich damit auch schon viel zu tun gehabt, wie viel, was Hebammen dann doch alles für Frauen machen. Und das ist so toll, wie sehr sie eben auch auf die Psyche gucken und gucken, wie geht's der Mutter eben wirklich. Und das ist eigentlich ja auch ein bisschen ein Problem, dass du dann nicht an diese Frauen rankommst, ne?
Also Körper, Geist und Seele gehört ganz fest zusammen und in der Medizin und für uns Frauen gegenüber sowieso. Ja, mit der Marina jetzt, wir haben halt telefoniert, aber natürlich kann ich sie nicht und konnte ich sie damals nicht so auffangen, wie ich das selber auch gerne gemacht hätte. Wenn, dann haben wir natürlich wieder, wie gesagt, ein gutes System, aber man könnte natürlich alles noch besser machen, wenn möglich wäre, dass wir die Frauen dann auch in der Klinik besuchen und es nicht quasi ein Ehrenamt mehr oder weniger wäre, wäre es uns auch leichter, da zu begleiten. Und dann wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn nicht so viele Psychologen dann zur Verfügung stehen, weil wir unseren Mädels dann auch in dem Moment persönlich, unsere Frauen persönlich begleiten können, klar.
Ja, und Marina, wie war das bei dir dann so, also diese Situation und das Wochenbett, also wie war das für dich, dass Also du konntest ja nicht mit Marina reden. Hast du die Hilfe wirklich in Anspruch genommen, die du dann hattest, also von der psychologischen Seite im Wochenbett auf der Station noch?
Also faktisch hatte ich kein Wochenbett. Sagen wir es mal so, wie man sich so vorstellt. Man kuschelt zu Hause mit seinem Baby, kommt an, lernt sich kennen, beschnuppert sich. Ach, genießt einfach diese schöne Anfangszeit. Und meine Anfangszeit bestand aus Maschinenpiepen.
Gespräch mit der
ich durfte mein Kind in den Arm nehmen, mit Kabeln um sie rum. Also es war einfach ein emotionaler Ausnahmezustand. Man ist einfach, man funktioniert nur noch. Und das war sehr schwierig und deswegen war ich sehr dankbar für das psychologische Team, das mir zur Seite stand. Ich konnte meine Ängste, meine Sorgen äußern. Man selber hat mit sich zu kämpfen, man macht sich Sorgen um die Zukunft der eigenen Kinder, wird alles gut, man lebt sozusagen von Tag zu Tag, dass es besser wird. Und von dem her habe ich diese psychologische Unterstützung auch in Anspruch genommen. Mir hat die Hebamme schon gefehlt, weil durch Corona konnte meine persönliche Hebamme, also die Claudia, leider nicht kommen, das hat mir sehr gefehlt. Und die Hebammen im Krankenhaus sind einfach so ausgelastet, dass sie natürlich keine Zeit haben für die Mütter, die schon entbunden haben. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema.
Ja.
Du hast es zum Glück toll gemeistert. Du bist zu Hause mit den Kleinen jetzt und Claudia kann dich auch endlich wieder besuchen und dich unterstützen. Das ist natürlich großartig. Ich kenne jetzt tatsächlich, Claudia, mal eine Frage an dich. Ich kenne einige frühgeborene Kinder und auch darunter tatsächlich auch Frühgeborene, die jetzt vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Und manche haben wirklich auch das Glück und wachsen vollkommen gesund auf und haben keine Schäden mehr. Es ist ja wirklich mal ein Wunder, was die Kleinen schaffen und was für eine Kraft die ja auch haben, wie zäh die ja auch sind. Aber trotzdem nochmal die Frage an dich, welche gesundheitlichen Risiken können frühgeborene Kinder trotzdem haben und welche Folgen treffen sie verhäuft?
Ja, also das Hauptproblem ist eigentlich immer die Unreife der Organe. Das ist uns am meisten Sorgen macht bei den Kleinen. Da mal ganz vorneweg die Lunge und das Gehirn. Die Lunge ist noch nicht ausgereift bei Kindern, auch nicht in der 37. Woche. Wir haben ein Enzym, was den Kindern fehlt, das nennt sich Surfactant, dass die Lunge sich entfalten kann. Und wenn dieses Surfactant noch fehlt, dann können die Kinder ein Atemnotsyndrom entwickeln. Also das ist eine ganz schwere Komplikation, die wir nicht haben wollen. Es kann auch zum Aussetzen von Atmung kommen, also Apnoe nennen wir das, durch Krampfanfälle, durch Hirnhautentzündung. Die Kinder sind infektanfälliger, eben auch für Sepsis. Und die Haut ist noch wahnsinnig empfindlich. Sie können eine Unterzuckerung kriegen, in die Hypoglykämie fallen. Der Magen-Darm-Trakt ist noch unreif. Das heißt, die Ernährung ist immer ein großes Problem. Und es ist ein Riesenwunder, wie viele Kinder da wirklich sich durchkämpfen mit ihren Familien zusammen und dann sich ganz normal entwickeln. Aber man muss auch sagen, es kann schon bis 8 Jahre auch dauern, bis kleine Kinder das aufgeholt haben, wenn sie zu früh geboren wurden. Also die ganz frühen jetzt. Manche behalten leider auch Krankheiten oder Behinderungen dann. Also, aber sehr, sehr hoher Prozentsatz der Kinder wurschtelt sich durch diese schreckliche Zeit und entwickelt sich dann auch gut. Und alle Kinder oder viele der Kinder, die bis zur 37., also im zweiten Drittel und dritten Drittel der Frühgeburtlichkeit geboren wurden, holen es sogar schon innerhalb der ersten 2 bis 3 Lebensjahre nach.
Ja.
Also, aber klar, Blutflussprobleme, Herzschwächen, also es gibt einfach unglaublich viele Erkrankungen, die diese Kinder leider auch haben können. Und unsere größte Sorge ist aber eigentlich immer die Atmung oder die Lungengeschichte und auch eben die Hirnentwicklung. Mhm.
Also unabhängig davon, wie früh jetzt die Kinder kommen, ist es ja auf jeden Fall so, dass sie immer nicht diese 40 Wochen Chance hatten, geborgen so zu wachsen und sind dadurch ja nicht nur unreifer, sondern auch früher diesen, also einfach den Umwelteinflüssen ausgeliefert. Was ich jetzt auch viel gehört habe, so, dass es daran dann oft liegt, dass Kinder dann auch so ein bisschen, also wenn sie dann von der Nähe nach Hause dürfen, dass sie dann auch so ein bisschen noch Anpassungsprobleme haben und auch vielleicht noch ein bisschen sensibler auf Umwelteinflüsse reagieren. Würdest du das, Claudia, erstmal medizinisch vielleicht einmal erklären oder bestätigen und vielleicht auch Lena zu erzählen, wie du das empfunden hast? Du hast ja auch einen Vergleich zu einem halb oder fast reif geborenen Kind.
Natürlich, die Kinder, die sind oft wochenlang in der Neugeborenen-Intensivstation, da sind ständig Geräusche, es sind ständig Menschen, es ist heller, das Licht ist da und dann kommen sie nach Hause, da ist es still, da ist es nachts dunkel und die Kinder, die müssen sich erstmal an diese neue Situation auch gewöhnen. Die Neonatologien sind in der Regel auch wärmer. Wir haben ja immer diese Empfehlung 17 bis 19 Grad Raumlufttemperatur. In den Neonatologien ist es wärmer. Sie haben Wärmebettchen und so weiter. Körpertemperatur aufrechterhalten und sowas ist für die Kinder schon eine große Umstellung. Für die Eltern genauso wie für die Kinder. Die Eltern sind es gewöhnt, dass sie Listen führen, dass sie die Windeln wiegen, dass sie schauen, wie ist die Ausscheidung, was geht rein, was geht raus, wie ist die Temperatur. Ihr habt das alle mitgemacht. Ihr wisst, man funktioniert, wie die Marina gesagt hat, in der Zeit einfach auch. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, ist man plötzlich auch selber verantwortlich dafür, sein Kind zu lesen. Es ist keine Schwester in der Nähe, wo man ja auch vielleicht schon ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, die einem auch hilft und sagt, ja, probier doch jetzt mal das und das und man muss selber ausprobieren. Jetzt bei Zwillingen sogar noch im Doppelpack, weil die dann auch noch unterschiedliche Bedürfnisse in dem Moment haben, zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Und das Leben in der Intensivstation war für die Kinder halt auch streng getaktet. Also es war immer zur gleichen Zeit Essen, es war immer zur gleichen Zeit Visiten, es war immer zur gleichen Zeit Übergabe und zur gleichen Zeit fast immer auch, wann das Bonding war, wenn die Mamas die Kinder ein Känguru kriegen konnten, dass sie sie auf die Haut kriegt und so weiter. Das war eigentlich alles immer sehr, sehr, sehr getaktet. Und plötzlich muss man jetzt seinen eigenen Rhythmus finden und das ist für die Kinder wirklich auch erstmal eine Anpassung. Das kompensieren sie oft dadurch, dass sie mehr weinen, unruhiger sind und eben auch das gerne nachts machen. Und da müssen wir uns dann als Begleitende beziehungsweise die Mütter und Väter dann auch darauf einstellen, dass das ein bisschen unruhiger wird am Anfang. Oder was sagst du, Marina?
Ja. Ja, es ist einfach ein Kontrastprogramm, so kann man es eigentlich sagen. Also Klinik ist einfach... Sagen wir mal, natürlich ist es warm auf der Neonatologie, aber es ist vom Emotionalen einfach kühl. Das heißt, alles ist getaktet. Es kommt die Schwester, der Arzt, es wird geprüft, die Maschinen sind da. Man kämpft um jedes Gramm, was man ans Kind bekommt, sage ich mal, oder aufs Kind. Und es ist einfach eine schwierige Zeit und man funktioniert. Wir waren jetzt eine längere Zeit im Krankenhaus und für alle Beteiligten ist es keine einfache Situation. Und dann kommt man nach Hause und muss sich auch erstmal finden. Ein ganz anderer Ablauf, man hat diese Uhrzeiten nicht mehr, diese Kontrollen. Es ist einfach was anderes. Und bei den Jungs war es jetzt zum Beispiel auch so, die hatten eine sehr empfindliche Haut, auch beide. Wir hatten dann speziell für die beiden auch Feuchttücher besorgt, die jetzt für die geholfen haben. Also von den Water Wipes, die wir empfehlen können, gerade bei Babys. 99,9% Wasser. Das hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil sie im Krankenhaus öfters einen wunden Po hatten, auch wenn wir wirklich sehr oft die Windeln gewechselt haben und umgezogen. Es ist einfach keine einfache Zeit, aber ich glaube, dass kennen alle Frühchen Eltern. Und man muss sich einfach in dieser Zeit finden und eine Routine entwickeln. Und damit man mit positiven Gedanken in die Zukunft schauen kann. Denn ich glaube, wenn wir alle rückwirkend zurückschauen auf diese Krankenhauszeit, war es keine schöne Zeit, aber doch ist man gestärkt und als Kämpfer, man wird zu einem Kämpfer innerlich und will das Beste für seine Kinder herausgekommen.
Genau, also ich habe das auch so empfunden, aber ich habe immer das auch so gesehen, dass es einfach so schwer und so ungewiss und so beängstigend und auch psychisch ja doch beeinträchtigend diese Zeit ist. Es ist halt die Zeit, in der dann deine Kinder geboren werden und das ist ja nichts, also es ist ja trotzdem irgendwie die schönste Zeit, weil deine Kinder werden halt geboren. Ne? Also ich habe total in diesem Zwiegespülgefühl gelebt, weil ich genau das immer mir bewusst war und diese ganzen Faktoren dich ja auch verunsichern. Also einmal, dass du da sein musst. Du musst da auf der Neo noch sein. Weißt du, allein das macht dir das ja schon klar. Und es ist, ja, wenn man dann auch nicht genug, glaube ich, dort sprechen kann, halt zusätzlich verunsichernd. Aber bevor wir vielleicht nochmal auf diese Unsicherheiten eingehen, dieses Thema mit der Wunden oder mit der sensiblen Haut, das ist ja wirklich auch ein Thema. Also es gibt ja so ein paar Sachen, jetzt die Anpassungsprobleme hatten wir ja auch so ein bisschen, dass sie sensibler psychisch sind, die Kinder, aber es gibt ja auch Sachen, Claudia, bestimmt, die generell bei Frühchen eher zu beachten sind, wenn man dann nach Hause kommt aus der, also im Krankenhaus eigentlich auch schon, aber da wird man ja noch ein bisschen mehr sozusagen eingeführt von den Schwestern und Hebammen, aber dass man dann zu Hause sich das halt, also dass man zu Hause bestmöglich mit den Kindern umgeht und vielleicht es sich auch wirklich dann bestmöglich, aber auch so einfach wie möglich macht, gerade wenn man ja auch noch Zwillinge hat und noch ein weiteres Kind, dann sind ja alle möglichen Tipps willkommen. Was kannst du denn da geben?
Ja, also die Hautpflege ist das eine. Die Marina hat es ja schon gesagt, ich bin ja auch eine Freundin der Watervibes, sonst würde ja das Bärchen da hinten nicht sitzen, wenn ich nicht da hundertprozentig hinterstehen würde. Alles, was die Situation erleichtert, was die Handgriffe erleichtert, ist gut. Aber die Haut ist einfach sowieso noch so deutlich empfindlicher, noch mal viel dünner wie bei einem normalen Säugling. Das Hautmikrobiom ist sowieso noch eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Dann sind die Kinder auf Intensivstationen, da sind Keime, da sind andere Keime und Erreger auch in Krankenhäusern immer. Manche Kinder entwickeln dann auch kleine oder auch größere, aber kleine Infektionen der Haut. Dann werden sie mit Desinfektionsmitteln gewaschen, wo man sowieso keinen Säureschutzmantel hat und macht man das bisschen, was da ist, dann vielleicht auch nimmt man damit noch weg. Und wenn sie einigermaßen über den Berg sind, kommen sie ja nach Hause und dann haben wir sie daheim. Und dann wollen wir natürlich das Allerbeste, auch dass sie das nachholen können und dass sie ihren eigenen Schutz dann aufbauen können, wenn wir jetzt allein über die Haut sprechen. Dass die Eltern die Kinder viel auf die Haut nehmen, also auch dann zu Hause, möglichst ohne Kleidung oder nur eine kleine Windel, weil sie sind ja doch noch ein bisschen undicht in dem Alter, auf die Haut nehmen, eine warme Decke und sich auch diese schöne Bonding-Zeit, die man vielleicht auch vermisst, dass man sie, der man ja auch beraubt wurde in gewisser Weise, dass man sich die zurückholen kann. Und gleichzeitig gibt man dem Kind seine guten Keime rüber, die dann beim Kind wachsen können. Papa genauso, wenn er da ist, der Partner. Also beide Eltern sollten das machen. Möglichst keine chemischen Zusätze, auch nicht irgendwie ins Badewasser geben. Cremes oder Öle, nur reine Öle verwenden und reine Cremes verwenden, ohne viele Zusätze. Waschmittel verwenden, die jetzt nicht, keine Hygienespüler oder so verwenden, die auch noch Allergien auslösen könnten. Bei der Kleidung würde ich darauf achten, dass man Naturprodukte anzieht, besonders eben die Bodies, was auf der Haut pur ist. Wolle, Seide zum Beispiel ist schön und dass man halt den Kindern das versucht nachzuholen, auch was man vielleicht sonst im frühen Wochenbett viel mehr gemacht hätte. Weil ihr habt es auch schon gesagt, man ist seiner, und die Marina besonders, sie ist auch am nächsten dran, glaube ich, man wird seiner Wochenbettzeit einfach auch beraubt. Und zwar Mutter und Kind. Und das gibt sich dann von ganz alleine, dass die Haut gut gepflegt wird, wenn wir viel mit ihnen Kontakt haben auch. Also so wenig wie möglich, wie immer halt, so pur wie möglich die Zusätze, die wir verwenden, die Popo nur sauber machen mit Wasser, wenn sie mal wund sind, mit Schwarzziehen oder eben mit den Water Wipes, da kann man nichts falsch machen, aber es ist ja noch so viel mehr wie nur die Intimpflege. Und ganz viel auch sein Bauchgefühl dann entscheiden lassen. Man macht instinktiv so unglaublich viel richtig, immer. Ja, und das kann ich immer wieder bei jedem Talk gerne sagen, weil ich einfach der Meinung bin, Eltern wissen, was gut ist für ihre Kinder und wir spüren das, was die brauchen in dem Moment. Und da ist dieser Hautkontakt was ganz Wichtiges. Und da machen wir das eigentlich schon von unseren Instinkten her richtig.
Ja, ich glaube auch, ich finde auch schön, dass du dieses Thema Bonding ansprichst, weil das ist ja auch für ganz viele, die mit Neo-Intensiv und Frühgeburt nichts zu tun haben, ist das dann ein Begriff und die Vorstellung, dass dann im Krankenhaus man die Babys hier auf der Brust hat. Ich glaube, das hat so ein Bild, haben viele vor sich auch beim Thema Frühgeburt. Und ich finde schön, dass du auch noch ansprichst, dass das eben nicht nur diese Gefühlsebene hat, sondern auch wirklich ja auch einen Zweck für die Hautbildung. Und ich finde, es bestätigt auch so schön, was du gerade gesagt hast zum Thema Instinkte, weil es ist ja, Marina, ich weiß es halt auch noch genau, man will nichts, als man will diese Babys aus diesem Bett bei sich haben. Und das ist ja dieser krasse Instinkt, der genau nur das will. Und wir hören ja auch von dir, es hat ja diverse Gründe, warum das so gut ist. Und es ist eben genau unser Instinkt, der uns das sagt. Ne?
Absolut. Marina, mal abgesehen davon, dass du Zwillinge hast, was ja sowieso schon man hat ja nur zwei Hände. Du hast ja auch noch ein drittes Kind zu Hause. Dann hast du dir auch noch Corona-Zeit ausgesucht, um deine Zwillinge auf die Welt zu bringen. Also du hast wirklich bei allem hier geschrien, kann man mal so sagen. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, wie schaffst du das jetzt alles, wo du zu Hause bist? Also du bist jetzt zu Hause, das ist natürlich mit Sicherheit schon mal schön, weil das Piepen der Neo ist jetzt nicht mehr da. Aber wie machst du das gerade? Weil du drei hast und dein älterer Sohn ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, 3 Jahre alt. Da sind die ja auch noch nicht so, also ich habe einen 10-Jährigen, der macht auch nicht das, was ich ihm sage. Und mit 3 machen die es noch weniger, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, die Autonomie. Das ist eine Herausforderung. Ja, also ich glaube, sich nicht davor scheuen, auch diese Hilfe suchen oder auch eben einfach annehmen, wenn sie angeboten wird. Und diese Unterstützung tut gut, auch wenn sie emotional ist, dass man sagt, okay, man wird gestärkt mit den Worten, dass man sagt, du schaffst das, du machst das gut. Dass man jemandem Essen vorbeibringt oder sagt, ich pass mal auf die Kinder auf, oder es ist so, dass die Taufpatin von meinem Großen den ein, zweimal in der Woche abgeholt hat und gesagt hat, ich pass auf ihn auf, ich spiele, kümmere dich nicht um ihn, alles ist gut, hat uns dann auch noch Essen gekocht und vorbeigebracht. Also es ist einfach so, dass man in solchen Situationen merkt, wie gut das tut, wenn man ein gesundes Umfeld um sich hat.
Ja.
Damit man eben auch für die Babys da sein kann und ihnen die Unterstützung geben kann, die sie brauchen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, also, ja, dieser Spruch, ne, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das ist wahrscheinlich, wenn man einfach Zwillinge und noch ein drittes zu Hause hat. Jessica, du hattest ja die gleiche Konstellation bei dir zu Hause. Je mehr Hilfe man da bekommt, und ich weiß es schon mit einem, je mehr Hilfe man bekommt, desto entspannter kann man auch als Mutter natürlich sein, weil man dann eben nicht den Druck verspürt, ich muss jetzt immer alles leisten und es hängt alles an mir, sondern dieses auch abgeben können und so, das ist, glaube ich, wirklich das Größte. Darum ist, glaube ich, ein ganz großer Shoutout an alle Mütter mit Kindern, seien sie frühgeboren noch mehr, aber sonst auch holt euch um Himmels Willen Hilfe, wo ihr nur könnt. Oder Marina, was sagst du dazu?
Definitiv. Lasst euch unterstützen, lasst euch bekochen, redet über das Thema. Also mir hat das wirklich geholfen, dass ich mich auch darüber unterhalten konnte, meine Ängste, Sorgen äußern konnte. Mir hat die Psychologin beispielsweise auch gesagt, es gibt einen wohl plumpen Psychologenspruch, Sorge ist keine Vorsorge. Also es bringt nichts, sich 24 Stunden am Tag Sorgen zu machen, was die Zukunft bringt, sondern wirklich von Tag zu schauen, dass man sein Bestes gibt und ja, einfach nach vorne schaut. Und wir, wenn wir zurückblicken, sage ich jetzt mal so, durch diese Krankenhauszeit, die nicht einfach war, und dann die erste Zeit zu Hause, ist es dann doch so, dass wir uns durchgekämpft haben. Die Kinder waren Kämpfer oder das Kind, sind ja selten Zwillinge. Die Frühchen sind schon Kämpfer. Die Eltern werden zu Kämpfern. Und so muss man das auch sehen, dass man einfach durch diese Phase gestärkt wieder rausgeht und sagt, okay, man nimmt die Sache so an und macht das Beste daraus.
Ja. Ja, und holt sich Unterstützung. Hast du denn jetzt Unterstützung, Marina?
Also es ist so, dass ich momentan eine Haushaltshilfe habe für ein paar Stunden, die mich da unterstützt auch. Und
Ja, super.
Okay, toll. Und vielleicht an Claudia nochmal, was es da überhaupt so für Möglichkeiten gibt. Also einmal, was für Unterstützungsmöglichkeiten es für Frühchen oder vielleicht auch für Mehrlingsmütter gibt. Ich weiß nicht genau, ich hatte irgendwie nichts, deswegen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, es gibt ja unterschiedlich für Frühchen Spezielles und vielleicht auch für Mehrlinge. Und vielleicht kannst du einmal so ein bisschen aufklären, weil das ist ja auch wichtig. Also auch vielleicht so, was man macht, oder was man machen soll, an wen man sich wenden soll, wenn man einfach nicht mehr kann in so einer Nachgeburtswochenbett oder vielleicht sogar ein paar Monate später Situation ist. Ja. Ne?
Und vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Weil das ist nämlich auch immer das Problem, dass die Frauen und die Paare oft gar nicht wissen und das gar nicht vermittelt bekommen, leider in den Kliniken, was ihnen im Grunde eigentlich zu Hause dann zusteht. Weil in der Klinik ist man ja doch noch da in diesem in diesem Klinikalltag. Aber wenn man nach Hause kommt, hat man eben seinen eigenen Alltag noch. Und viele von uns haben ja Gott sei Dank Freunde und viele haben auch die Familie in der Nähe, aber viele auch nicht. Also hier in München ist es so, dass viele hier leben und ihre Familien sind irgendwo verstreut auf der Welt. Und dann ist es auch nochmal, da muss man auch erstmal annehmen und verstehen, dass es kein Versagen ist, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin eine schlechte Hausfrau, ich kann das nicht in Anspruch nehmen, was ich schon alles gehört habe, ich habe die Krankenkasse eh schon so belastet oder sowas, dir steht jetzt aber eine Haushaltshilfe zu und bitte nimm sie an. Man kriegt also zum Beispiel eine Haushaltshilfe, wenn die Kinder krank sind, zu früh geboren sind oder es ein Geschwisterchen noch gibt oder Mehrlinge, wenn die Mutter noch nicht fit ist, diese Anträge, die kann man sich im Internet runterladen und das auch, die kriegt man ganz leicht. Man kann familienentlastende Dienste mit einschalten, häusliche Kinderkrankenpflege, das heißt, dass Kinderkrankenschwestern einen auch noch zu Hause besuchen kommen, das kostet nichts. Und helfen auch nochmal, klären nochmal Fragen. Die kommen meistens bei uns jetzt in München. Das ist auch schon wieder so was Regionales, aber ist unterschiedlich geregelt. Aber da würde ich mich auf jeden Fall informieren, dass der psychosoziale Dienst und die Frühförderung da mitarbeiten. Also, dass auch jemand von einer Frühförderstelle kommt und schaut, ist denn die Entwicklung vom Kind auch später noch so von der Motorik, entwickelt sich das Kind dann jetzt auch zeitgerecht, das frühgeborene Kind. Ebenso häusliche Pflegehilfen. Es gibt Ehrenämter, wie zum Beispiel Welcome, wie Krankkamp geschrieben, Welcome. Das sind ältere Damen, die nach Hause kommen und praktisch sowas machen wie eine Leihoma als Ehrenamt. Ganz tolle Frauen, die unterstützen die Mütter in der Versorgung von den Geschwisterchen, wenn sie es aus dem Kindergarten abholen oder gehen mit zu Arztuntersuchungen. Uns natürlich die Hebammenhilfe, die kann aufgestockt werden, beziehungsweise wir können noch länger kommen, ganz unproblematisch. Wir brauchen mal nur einen Attest vom Arzt, aber das ist wirklich kein Act, dass wir die Frauen einfach länger begleiten können. Es gibt die frühen Hilfen zum Beispiel, die kann man mit einbinden. Das auch, da kriegt man sofort Hilfe, wenn man noch länger dann Begleitung braucht. Therapiekosten wird übernommen, Pflegegeld wird übernommen. Und was ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte, ist A, dass Physiotherapeuten auch oft nach Hause kommen, dass man für Physio dann nicht irgendwo hinfahren muss mit den Kindern, sondern dass man die auch zu Hause kriegen kann. Und dass es spezielle Mutter-Kind- oder Mutter-Vater-Kind-Kuren für Frühchen oder für Zwillings- oder Mehrlingseltern gibt, über das Müttergenesungswerk. Und es gibt eine Pflicht, es gibt einen Anspruch auf, also eine Verpflichtung der Krankenkassen, einen Anspruch auf Kuren, wenn die Familien vielleicht doch durch diese ganze Zeit, die so anstrengend war, noch nicht ganz wieder so auf die Füße kommen. Und das darf man und soll man auch in Anspruch nehmen. Und auch wenn vielleicht Anträge erstmal abgelehnt werden, einfach, möchte ich sagen, den langen Atem behalten und es nochmal einreichen, weil es steht euch zu und es steht den Paaren zu. Und es tut einfach gut, sich da einfach dann das rauszupicken, was für einen in dem Moment gut ist. Genau, was die Marina sagt, sich helfen lassen, das Dorf in Anspruch nehmen, ob es jetzt das eigene Dorf ist oder ob man jetzt die Hilfe dann von außen nimmt. Nicht alleine, man ist nicht alleine, man muss es nicht alleine machen. Also die Kinderärzte, das Jugendamt, wir Hebammen, wir helfen und wir geben gerne Kontaktadressen weiter. Ja?
Ganz für die Mädchen, den du noch gesagt hast, dass du die Väter auch mit einbezogen hast. Ich glaube, neben der Tatsache, dass wir die Mütter mehr das unterstützen müssen, werden ja die Väter auch außer Acht gelassen. Ja, die liegen nicht im Wochenbett, das stimmt natürlich, und die haben auch nicht körperlich das durchgemacht, was wir Frauen oder wir Mütter durchmachen. Aber psychologisch gesehen sind die natürlich auch total mit involviert und tragen ja auch ihr Päckchen.
Natürlich. Und sie wollen ja immer stark sein. Sie wollen uns Frauen ja unterstützen. Sie wollen ihre Frauen unterstützen. Sie sehen ja, dass die Frau dann in dem Moment natürlich auch mit der Ernährung oft, mit dem stillen Pumpen und so weiter, die meiste Last in dem Moment trägt, auch emotional oft. Aber durch diese Stärke, die die Männer da oft zeigen, es sind auch Seelen und die haben auch, wie du sagst, ihr Päckchen zu tragen und möchten vielleicht auch sprechen und dürfen auch mit weinen und das Ganze verarbeiten. Und das ist völlig in Ordnung. Also wir haben Gott sei Dank nicht mehr so viele so Machos. Gott sei Dank, ja, die neuen Männer, die sind toll. Das ist eine Einheit, diese Familie, und der Partner gehört dazu.
Ich würde da auch gerne nochmal einsetzen, weil ich glaube, dass man, also Marina, deswegen habe ich vorhin auch so genau gefragt, wie es dir in der Schwangerschaft ging, als du das sozusagen gesagt bekommen hast. Man weiß ja, es wird ja nicht vorhergesagt, aber es wird ja dann sozusagen der Mutter gesagt, dass es zu einer Frühgeburt kommen kann, eben aus medizinischen Gründen oder einfach, weil das Kind kommt. Aber ich glaube, dass die Frauen, Claudia, die sind in der Schwangerschaft hormonell natürlich auch geschützt, ne? Und genau das sind die Väter eben nicht. Und deswegen finde ich schön, dass du die Väter ansprichst, weil das sehe ich so, dass ich hätte vorhin auch gerne eigentlich mich nochmal nach deinem Mann erkundigt in dieser Zeit, weil ich glaube schon, dass das, nein, wirklich, weil ich glaube schon, dass man hormonell bis nach der Geburt noch in dieser Schutzblase ist, die Schwangerschaft eben genau für solche Fälle mit der Frau macht, und mit dem Mann macht sie es eben nicht. Und der muss eben, genau wie du es gesagt hast, eben oder will stark sein und ist das auch, aber der hat nicht diesen Schutz und der hat auch nicht dieses Gespür, Marina, weißt du, oder wir alle mit den Babys im Bauch, das Baby ist bei dir und es gibt dir ein anderes Gefühl, glaube ich, als wenn du daneben stehst und du kannst nichts tun. Und ich finde das schön, dass man das auch einfach mal wertschätzt und respektiert, was die Männer da durchmachen müssen, muss ich ganz offen sagen.
Ja, das stimmt. Oft stehen die Babys oder die Frauen im Mittelpunkt, die Männer aber nicht. Aber die leisten natürlich auch eine großartige Arbeit und fühlen sich ja teilweise auch hilflos, weil sie eben nicht stillen können oder das Baby doch die Nähe der Mutter sucht und braucht. Und auch für die das eine schwierige Situation ist. Und da stimme ich zu, das müsste auch mehr anerkannt werden, was unsere Männer so leisten an emotionaler und physischer Arbeit.
Ja.
Ich glaube, das ist ein. Wir haben hier ein sehr schönes Schlusswort gefunden, weil wir, glaube ich, den Punkt getroffen haben, nach mehr Hilfe fragen, mehr Wertschätzung allen Beteiligten geben, den Müttern, den Vätern, auch den Kindern für das, was die da kämpfen. Und wir leben gerade in sehr, sehr komplizierten Zeiten und sehr herausfordernden Zeiten, noch mit Corona dazu, on top zu möglichen Frühgeburten oder schwierigen Schwangerschaften. Und darum war uns das ganz wichtig, an diesem Tag des Frühgeborenen auch so eine Aufmerksamkeit zu geben, gerade in diesen Zeiten. Wir danken ganz herzlich Waterwipes für den Support und dass auch denen es so ein Anliegen ist, auf dieses Thema so Aufmerksamkeit zu bringen. Das ist ganz großartig. Wir danken dir, Marina, sehr, dass du uns Zeit geschenkt hast, eine Stunde hier im Gespräch mit vielen Vorgesprächen. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute an deine kleine Familie. Ihr werdet das mit Sicherheit wuppen, so was du für eine Kraft ausstrahlst. Da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Ganz herzlichen Dank, Claudia, für deine immer tollen Tipps und deine große Empathie für uns Mütter. Das ist ganz wunderbar. Mhm. Und ganz generell ganz herzlichen Dank an alle Hebammen, weil für diese Wahnsinnsarbeit, die ihr leistet, dafür finden wir Mütter sowieso gar keine Worte und es wird zu selten gesehen. Und gerade in Corona-Zeiten ist es noch schwieriger als sonst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wüssten nicht, was wir ohne euch tun würden. Und danke euch sehr für diesen Talk.
War sehr schön, danke.
Ich wollte mich auch noch mal bedanken. Und Saskia und Tanja, man sieht ja an euch beiden das beste Beispiel. Es ist eine schwere Zeit gewesen, aber eure Jungs sind jetzt auch schon größer. Und man kann doch sagen, es wird besser mit der Zeit und es wird alles gut. Und man kämpft sich durch diese Zeit. Und ja, wir schaffen das. So ja, sollte man das, denke ich, annehmen.
Auf jeden Fall. Meine zerschießt mir gerade im Flur die Bilderrahmen von der Wand. Also ich kann nur sagen, es wird besser. Oder auch.
Alles wird besser.
Anders, gell?
In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank an euch. Alles, alles Gute, Marina.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Macht's gut, gell? Ciao, tschüss.